Domradio. Das Thema.
Herzlich willkommen zu Domradio, das Thema. Die älteste noch bestehende Bürgerinitiative Deutschlands ist 175 Jahre alt geworden, der Zentraldombauverein. Ohne ihn wäre der Kölner Dom eine Bauruine ohne zwei Türme. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Domradio, das Thema. 175 Jahre Einsatz für den Kölner Dom. Das ist der Verdienst des Zentraldombauvereins und unser Thema. Einer der Gründungsaktivisten ist Sulpice Boisseret. Als er geboren wurde, da war der Kölner Dom noch unvollendet. Ihm fehlten die beiden Türme. Das ist heute natürlich völlig unvorstellbar, aber es war eben dieser Sulpice Boisseret, dem die Kölner verdanken, dass diese beiden Türme gebaut werden konnten. Anna Kohn über einen Mann mit Leidenschaft für den Kölner Dom.
Sulpice Boisseret reist durch die Nacht. Mit ihm in der Kutsche sitzt sein Freund Johann Wolfgang von Goethe. Zusammen wollen die beiden Männer nach Darmstadt. Boisseret, ein Kunstsammler aus Köln, will zu seinem Freund Georg Moller. Der hat ihm vor kurzem einen Brief geschrieben, der Boisseret aufhorchen lässt. Moller schreibt im September 1814:
Heute habe ich eine große Freude gehabt. Jemand wollte mir eine alte Zeichnung zeigen, welche auf irgendeinem Speicher über einen Rahmen gespannt zum Bohnentrocknen gedient hatte. Er kommt, rollt auf und es ist: Denkt euch meine Freude, ja, mein Entsetzen, denn wahrlich, ich glaubte zu träumen und glaube es noch jetzt. Nun ratet was? Der Dom von Köln.
Moller glaubt, dass er den verschwundenen Plan für die Türme des Kölner Doms gefunden hat. Wenn das stimmt, wenn der Plan tatsächlich die Fassade des Kölner Doms zeigt, hat Boisseret endlich sein Ziel erreicht. Seit Jahren sucht Boisseret schon in Archiven und verstaubten Pergamenten nach dem sogenannten Plan F, dem mittelalterlichen Bauplan für die Türme des Kölner Doms. Denn der Kölner Dom sieht zu Anfang des 19. Jahrhunderts völlig anders aus als heute. Das Bauwerk aus dem Mittelalter ist immer noch nicht vollendet. Die beiden Türme sind seit dem Mittelalter nur kleine Stümpfe. Boisseret und seine Zeitgenossen wissen nicht, wie die Türme aussehen sollten. Der Plan ist in den Wirren der französischen Besatzung verschwunden. Als Boisseret und Goethe bei Moller in Darmstadt ankommen, wartet eine Überraschung auf Boisseret.
Mein Gott, Sie hatten recht. Moller, Sie hatten recht. Das ist der Plan vom Dom.
Ich habe es Ihnen doch gesagt.
Aber warten Sie mal. Moller, da fehlt ja die Hälfte. Das ist ja nur der Nordturm.
Die andere Hälfte mit dem Südturm fehlt. Ohne die zweite Hälfte ist Mollers Fund nutzlos. Doch Boisseret will so nah am Ziel nicht aufgeben. Jetzt will er auch die zweite Hälfte finden. Wieder ist es Moller, der ihm hilft.
Ich erinnere mich da an etwas. Ich glaube, ich habe den zweiten Teil schon einmal gesehen. Auf einer Zeichnung. Ich glaube, es war eine Zeichnung aus Paris.
Boisseret schreibt an alle, die er in Paris kennt. Und tatsächlich. Einer von ihnen findet den Plan bei einem Pariser Kunsthändler. Boisseret kauft die Hälfte mit dem Südturm für die damals schon sehr stattliche Summe von 500 Francs. In Deutschland fügt er beide Pläne zusammen. Endlich kann er sein Buch über den Kölner Dom überarbeiten und den Originalplan abbilden. Stolz schreibt er im Vorwort:
Der Dom von Köln. Eines der größten und vollkommensten Gebäude dieser gotischen Art, obwohl auch unvollendet, wurde indessen durch eine besondere Fügung begünstigt. Dieser Wunderbau, in allen wesentlichen Teilen nach ein und demselben Plan im reinsten Stil angelegt, ist durch keine fremdartigen Zusätze entstellt. Und man besitzt selbst noch den ursprünglichen Entwurf desselben.
Der Dom soll endlich fertig gebaut werden. Zusammen mit anderen gründet Boisseret den Dombauverein und sammelt Geld für den Weiterbau. 1842 werden die Arbeiten am Dom wieder aufgenommen. Die Fertigstellung der Türme im Jahr 1880 erlebt Boisseret nicht mehr. Er stirbt 1854 in Bonn. Sein Erbe lebt jedoch weiter. Der Dombauverein sorgt noch heute für die Erhaltung des Kölner Doms, inklusive Türme.
Ja, und eines steht fest, der Kölner Dom bleibt eine immerwährende Baustelle, eine Herausforderung. Und über das kreative und finanzielle Engagement des Kölner Zentraldombauvereins seit seiner Gründung vor 175 Jahren geht es jetzt bei Domradio, das Thema. Domradio, das Thema. 175 Jahre ist der Zentraldombauverein alt geworden. Als er gegründet worden, 1862 war das, da war der Dom ohne Türme und auch sanierungsbedürftig. Das hat sich geändert und daran hat der Zentraldombauverein einen ganz, ganz wichtigen Anteil. Damit der Dom uns bleibt, das ist das Motto des Generationsprojekts als spätgotisches Meisterwerk, aber auch als Gotteshaus. Das ist eine echte Herausforderung und darüber spreche ich mit meinen Gästen, mit Dompropst Gerd Bachtner, dem stellvertretenden Dombaumeister Dr. Albert Distelrath und last not least dem Präsidenten des Zentraldombauvereins Michael Hoffmann. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Herr Hoffmann, warum war es denn notwendig, dass Kölner Bürger vor 175 Jahren den Zentraldombauverein gegründet haben?
Ja, der Dom sollte endlich weitergebaut werden. Wir haben schon gehört, Sulpice Bosseré war der Motor für den Weiterbau. Er hat das natürlich nicht ohne die Genehmigung des Preußenkönigs machen können. Und Friedrich Wilhelm III. Konnte sich für den Weiterbau des Kölner Doms nicht begeistern. Aber als er dann 1940 starb, war denn der Nachfolger, der Friedrich Wilhelm IV., durchaus bereit, auch etwas zum Weiterbau des Zentral- oder des Kölner Doms zu geben. Aber gleichzeitig wollte er auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Und so kam es denn, dass nicht nur der König von Preußen Geld für den Weiterbau des Kölner Doms gab, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sich hier engagierten, um ja endlich den Kölner Dom mit zwei Türmen zu sehen.
Sie hatten aus dem Stand Tausende von Mitgliedern in der Gründungszeit. Woher kam denn diese Begeisterung? Immerhin ging es ja auch ans Portemonnaie.
Ja, es ging ans Portemonnaie und nicht nur in kleinem Maße. Aber die Bürgerinnen und Bürger waren wirklich so unglaublich begeistert, sodass an der Gründungsversammlung schon über 3000 Menschen Mitglieder waren. Und kurz danach konnte der Zentraldombauverein bereits 5000 Mitglieder verbuchen. Im Laufe der Zeit ließ natürlich dann auch mit den steigenden Kosten der Wille und Bereitschaft zum Spenden etwas nach, sodass früher oder später doch etwas Neues auf das Programm geschrieben werden musste.
Spannend ist ja, Sie sprechen ja nicht umsonst von einer Bürgerinitiative. Das waren ja nicht nur Katholiken, die sich für die Vollendung des Doms eingesetzt haben.
Ja, der Zentraldombauverein ist auch keine katholische Institution. Er ist überparteilich, überkonfessionell und unabhängig. Ist also eine echte Bürgerinitiative. Und der Preußenkönig, ja auch eher protestantisch, sah den Kölner Dom auch nicht nur als katholische Kirche, größte nördlich der Alpen, sondern vielleicht auch mal ansatzweise als nationales Denkmal. Aber heute sind wir stolz auf den Kölner Dom als größte katholische Kirche nördlich der Alpen.
Herr Dompropst, bis heute ist der Zentraldombauverein offen für alle Menschen, aber es ist doch ein katholisches Gotteshaus. Ist das ein Problem für Sie?
Nein, überhaupt kein Problem. Was der Hoffmann gesagt hat, kann ich voll und ganz teilen. Manchmal fragen Kinder und wissen gar nicht, ist er evangelisch, ist er katholisch oder was ist er oder ist er staatlich? Wem gehört der Dom? Das sind immer so Fragen, die dann kommen. Der Dom ist ein katholisches Gotteshaus, ohne Frage, aber er ist offen für jedermann, für jede Frau, für jeden Menschen, der kommt, klein oder groß. Jeder ist hier willkommen und das freut mich eben auch von der Begeisterung. Die Menschen, die spüren das und die tragen den Dom mit und zwar alle. Und das bereitet mir einfach Freude. Das ist immer ausbaufähig. Wir brauchen immer wieder noch neue Mitglieder, neue Leute. Aber im Dom genauso. Die Einladung, die gilt für alle Menschen. Und das ist mir wichtig.
Und das gilt eben seit der Gründung vor 175 Jahren. Sie, Herr Hoffmann, sprachen davon. Es gab ja dann so ein bisschen eine Begeisterungsebbe. Und wie Sie darüber hinweggekommen sind, darüber sprechen wir gleich. Domradio, das Thema. Wir hörten gerade, seit der Gründung des Zentraldombauvereins vor 175 Jahren, da stand ganz groß die Vollendung des Doms im Raum und da wollte der Zentraldombauverein natürlich auch mitwirken, aber wie das so ist, über ein Projekt, das über Jahrzehnte dauert, irgendwann erschlafft dann vielleicht ein bisschen auch die Begeisterung. Sie haben davon erzählt. Herr Hoffmann, was hat man denn dagegen unternommen?
Ja, nicht nur die Begeisterung bei den Bürgerinnen und Bürgern ließ nach, auch die Begeisterung des Königs von Preußen, sodass eigentlich um die Zeit 1860 ein erneuter Stillstand drohte. Und dann kam doch jemand auf die glorreiche Idee, eine Lotterie einzuführen, eine Dombaulotterie. Die Dombaulotterie war durchaus diskutiert und umstritten.
Warum?
Aber
weil, ist eine Geldeinnahmequelle.
Weil es vielleicht nicht würdig war oder weil man mit einer Lotterie nicht ein so würdiges Objekt finanzieren wollte oder die Zeit vielleicht noch nicht reif war für ein derartiges Lotterieprojekt. Aber es war schlicht und einfach die Erfolgsstory für den Fertigbau des Kölner Doms. In Mitte der 1860er Jahre, also von 64, 65, wurde denn die Dombaulotterie eingeführt. Ein Taler kostete das Los, nach heutigem Geld umgerechnet ungefähr 15.000 Mark. Es war kaum einer in der Lage, ein Los alleine zu kaufen. Also man tat sich da mit ganzen Straßenzügen, Häuser und so weiter zusammen. Aber die Gelder sprudelten, weil auch der Hauptgewinn, 100.000 Taler, 15 Millionen, ein unglaublich unvorstellbarer Betrag war zu dieser Zeit. Aber es war der Erfolg. Und so konnte praktisch der Kölner Dom mit Hilfe der Dombaulotterie, der wirklich ab 1860, 1865 der treibende Motor war, fertig gebaut werden.
Jetzt müssen wir doch mal über die Kosten sprechen. Das sind ja astronomische Summen gewesen, die da gestemmt werden mussten.
Wir können das umrechnen, was der Dom gekostet hat, über einen sogenannten Warenkorb. Und wenn wir in diesen Warenkorb eintauchen und auch eine Flasche Champagner und drei Paar Wollsocken und so weiter mit einrechnen, kommen wir auf einen Betrag von ungefähr 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro, das ist selbst zu heutigen Zeiten noch ein gigantischer Betrag. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben über die Dombaulotterie und auch mit direkten Spenden 62,9% der gesamten Mittel aufgebracht. Der König von Preußen dementsprechend nur den deutlich kleineren Teil. Aber über 60% von 1 Milliarde, da sind wir durchaus stolz drauf.
Ja,
aber
das
dabei
Sie.
Ist es ja nicht nur geblieben. Die Freilegung kommt ja auch noch.
Darauf wollte ich drauf hinaus, denn es ging ja auch um die Würde des Domumfeldes. Und da hat der Zentraldombauverein nun wirklich Enormes geleistet.
Ja, der Dom, als der Dom fertig war, war aber er noch umbaut von einigen Gebäuden, die direkt an den Dom gebaut waren. Das entsprach nicht dem Zeitgeist. Man wollte einen freien Blick auf diesen gigantischen Dom haben und hat dennoch eine Freilegung beschlossen. Die Freilegung, unter anderem das Domhotel, das mitten auf dem heutigen Roncalliplatz stand, wurde abgerissen und an der heutigen Stelle etwas am Rande wieder aufgebaut.
Und, also das muss ich jetzt nochmal als Bild klären. Ne? Also Stein für Stein ein fertiges Hotel abbauen, nur um ein bisschen mehr Platz zwischen dem Hotel und dem Dom zu schaffen, ist schon ehrgeizig. Ne?
Das war ehrgeizig und es wurde umgesetzt und in relativer überschaubarer Zeit. Und auch die Häuser, die direkt an den Dom gebaut waren, wurden abgerissen. Schwierig war es etwas mit dem Haus, was hier direkt auf der Westseite des Doms stand. Da war das Domkapitel untergebracht oder die wohnten dort und hatten nur 20 Meter, um in den Dom hineinzukommen. Und insofern haben die sich etwas gesträubt, um diesen schönen Wohnort zu verlassen. Aber endlich ist es doch gemacht. Insgesamt wurden für die Freilegung nochmal 375 Millionen Euro aufgewandt. Und dieser Betrag wurde ausschließlich zu 100% vom Zentraldombauverein getragen, der Lotterie und den Bürgerinnen und Bürgern.
Herr Dompropst, aber die Würde des Doms darf auch solche Kosten, darf auch was kosten, sogar der Umzug.
Ja, das ist generell so. Was uns wertvoll ist, das darf was kosten und wenn die Menschen das spüren, dass etwas wertvoll ist, dann sind sie auch zu bereit zu investieren.
Das ist auch wichtig, auch diese Freie. Ne? Also das ist Ihnen auch heute noch wichtig, dass hier der Dom für sich ein bisschen freigestellt ist.
Ja, ich bedauere das schon ein bisschen, dass damals mal Sünden gegeben hat, als die Tiefgarage gebaut wurde. Und eine gotische Kathedrale im Haupteingang, die braucht ja eigentlich eine Treppe. Und als die dann weggenommen wurde im Haupteingang, das eine ist das freie Umfeld und das andere ist die Treppenzugang. Das fehlt mir schon etwas. Aber das sind ja auch Themen, nur kurz angedeutet, die auch heute uns bewegen, dass wir sagen, ein solches Kleinod, wie der Dom ist, braucht ein qualifiziertes Umfeld. Und darum bemühen wir uns ja in der Stadt, mit der Stadt, mit den Menschen, wir als Domkapitel, alle, die an der Hütte arbeiten. Und der Dombauverein, das ist ja unser Thema.
Am 15. Oktober 1880 wurde mit dem Versetzen des letzten Steines in der Kreuzblume des Südturmes der Dom vollendet, dachte man. Mehr dazu nach den Nachrichten. Sie hören Domradio, das Thema. 175 Jahre Einsatz für den Kölner Dom, das ist der Verdienst des Zentraldombauvereins und unser Thema. Gegründet wurde der Zentraldombauverein, weil die Vollendung des Kölner Doms mit seinen zwei Türmen eine teure Angelegenheit war. Bürgerschaftliches Engagement und Finanzspritzen haben den Löwenanteil zur Vollendung im Oktober 1880 beigetragen. Herr Hoffmann, was wurde denn im Dom alles vollendet, abgesehen von den beiden Türmen?
Ja, die beiden Türme, das war natürlich das größte und wichtigste und sichtbarste. Aber auch das gesamte Mittelschiff war ja noch nicht vollendet. Als der Dom weitergebaut wurde, bestand nur die Osthälfte bis zur Vierung und alles andere war mehr oder weniger rudimentär. Ich glaube, der Südturm war bis auf eine Höhe von 60 Metern ungefähr gebaut und den Nordturm, der war noch gar nicht zu sehen.
Was war es denn für eine Herausforderung? Jetzt spreche ich den stellvertretenden Dombaumeister, Herrn Distelrath, an.
Die Herausforderung war erstmal, mit dem Bau überhaupt beginnen zu können. Es war ja ein Torso, der 300 Jahre quasi so stand, bevor man 1842 wirklich mit dem Wiederaufbau, Weiterbau begonnen hat, musste man überhaupt erstmal Sicherungsmaßnahmen tätigen. Man hat 20 Jahre allein dafür gebraucht, diesen Bau dafür vorzubereiten, um überhaupt weiterbauen zu können.
Ja, und dann die beiden Türme. Was musste denn noch zur Vollendung beigetragen werden?
1880 zur Vollendung waren ja die Turmgerüste noch am Turm. Der Dom war natürlich noch nicht komplett fertig. Es folgten noch 20 Jahre, wo Dombaumeister Richard Vogtel weitergebaut hat, vollendet den Innenausbau weitergeführt hat. Unter anderem wurde auch das Dach vom Chor, vom mittelalterlichen Teil, auch in Metall gebaut. Und Vogtel schreibt dann 1902, kurz vor seinem Tod, er ist vollendet.
Da kommen wir gleich noch drauf. Also ganz vollendet war er denn doch nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu den Feierlichkeiten. Also Sie haben beide jetzt gerade beschrieben, es war einiges zu tun bis zur Vollendung des Kölner Doms. Da gibt es ein kleines geschichtliches Detail. Wegen des preußischen Kaisers wurde das Domkapitel von den Feierlichkeiten zur Vollendung des Doms außerhalb, also in der Stadt, ausgeschlossen. Der Zentraldombauverein hat dem Kaiser eine goldene Dankesmedaille geschenkt. Ja, aber das Domkapitel blieb draußen. Dompropst Bachner ist ja hier auch bei uns im Studio. Das wäre doch heute nicht denkbar, dass so ein Einfluss die Regierung auf den Kölner Dom nimmt und die Feierlichkeiten.
Ja, das hat es gegeben und kämpfen muss man auch. Und ich bin auch froh, dass das Domkapitel damals Kante gezeigt hat. Das müssen wir auch in unserer Zeit. Gibt es auch Themen, wo man Kante zeigen muss, wo man sich klarstellen muss, wofür man steht und wofür man kämpft. Aber in unserer Stadt erlebe ich das, ob das jetzt die Fragen um die Sicherheit sind mit dem Polizeipräsidenten, der Oberbürgermeisterin, die Dezernentinnen, Dezernenten. Das ist heute ein Miteinander und das finde ich einfach großartig, dass man nicht sagen muss, ich kämpfe jetzt für den Dom als Dompropst, als Domkapitel, sondern dass die Stadt sagt, das ist unser Dom. So wie die Menschen sagen, das ist Mingedom, das ist unser Dom, so sagen das auch die Verantwortlichen der Stadt. Und wir müssen nicht gegeneinander, sondern wir ziehen an einem Strang miteinander. Die Verantwortlichkeiten sind klar, das Metropolitankapitel hat eine solche Aufgabe, aber es ist ein wirkliches Miteinander und dafür bin ich dankbar.
Ja, davon konnten natürlich die Menschen damals noch träumen. Das waren ja ganz andere staatliche Verhältnisse. Sie haben es gesagt, Herr Distelrath. 20 Jahre nach der Vollendung, so gut 20 Jahre später, ist klar geworden, dieser Dom ist noch lange nicht fertig. Was ist passiert?
Ja, 1902, wie gesagt, Vogel schreibt, der Dom ist vollendet. Das ist natürlich bei jedem Bauwerk so. Wenn die Vollendung geschafft ist, beginnt der Bauunterhalt. Also Sie sind mit einem Bauwerk, besonders mit so einem Bauwerk in dieser Dimension, in dieser Größe, nie fertig. Wir werden nie fertig sein. Und so hat ein Ereignis 1906 dazu geführt, dass man die Dombauhütte wieder aufgebaut hat. Sie wurde ja ganz stark runtergefahren. Zuletzt waren es nur noch wenige Handwerker. In Spitzenzeiten hatten wir in der Dombauhütte über 500 Leute dort arbeiten. Und 1906 ist ein Teil eines Engels am Nordturm abgestürzt auf das Hauptportal. Und das führte dazu, dass den Leuten bewusst wurde, dass wir hier wieder einsteigen müssen, dass wir eine Verantwortung haben, in diese Bauunterhaltung einzutreten. Das hat auch dann der Dombaumeister Hertel gemacht. Er hat dann wieder eine kleine Bauhütte aufgebaut und hat dann umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen in die Wege geleitet.
Ja, und da war der Zentraldombauverein doch wieder gefordert. War er darauf vorbereitet? Eigentlich Ende der Mission hätte man denken können, ne?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man darauf vorbereitet war, aber wir waren durchaus präsent auch in dieser Zeit und haben das zum Anlass genommen, fleißig weiter zu sammeln. Die Dombaulotterie war denn eigentlich nicht mehr in Betrieb. Die war zu Ende 1902 mit der Freilegung des Kölner Doms, aber die Bürgerinnen und Bürger haben ihren Teil sicherlich noch dazu beigetragen. Es fehlt aber eine ausführliche Dokumentierung dieser Beträge, die in diesen Zeit Anfang der Jahre des 20. Jahrhunderts an die Dombauhütte gezahlt wurden.
Da kam ja auch dann der Erste Weltkrieg, danach der Zweite. Das musste der Kölner Dom überstehen, aber auch der Zentraldombauverein, und darüber sprechen wir gleich. Domradio, das Thema. Zwei Weltkriege musste der Kölner Dom im 20. Jahrhundert überstehen, auch der Zentraldombauverein. Das heißt ja, die größte Gefahr für den Erhalt des Doms, das ist A, zu wenig Geld, mangelndes Interesse. Da gab es ja schon mal eine Flaute, haben wir schon davon gehört. Wie war es denn zwischen den beiden Weltkriegen? Da war da ein Aufbruch oder hatte da die Bürgerschaft anderes zu tun, als sich um den Dom zu kümmern?
Also diese Zeit liegt auch in der Dokumentation des Zentraldombauvereins etwas im Argen. Wir wissen, dass ununterbrochen Präsidenten waren, die sich bemüht haben und auch Geld eingesammelt haben. Aber die genauen Beträge und was die Dombauhütte in diesem Zeitraum gekostet hat, ist uns nicht zu 100% bekannt. Aber das bürgerliche Engagement ist eigentlich nie erloschen.
Ganz schlimm war natürlich der Zweite Weltkrieg. Welche Schäden hat dieser Krieg für den Kölner Dom gebracht, Herr Distelrath?
Ja, wenn man die Bilder heute sieht vom Krieg, man sieht den Dom einsam in den Ruinen stehen und man denkt, dass er kaum betroffen war von den Bombardements. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Also der Dom wurde selbst auch von Fliegerbomben getroffen, 12 bis 14 waren es. Große Teile der Gewölbe im Langhaus und im nördlichen Querhaus waren eingestürzt. Die nördliche Fassade vom Querhaus ist fast abgestürzt gewesen. Das große Westfenster war komplett zerstört. Im Nordturm gab es eine große Wunde, die Ziegelblombe. Ein großes Stück wurde rausgerissen. Der Turm war einsturzgefährdet.
Gott sei Dank wurden zumindest die Fenster gerettet.
Teile der Fenster wurden ausgebombt, Gott sei Dank. Aber auch viele der Fenster des 19. Jahrhunderts, gerade im Obergarten, sind im Krieg verloren gegangen.
Was tun? Eigentlich ist da der Zentraldombauverein auch wieder gefragt worden, aber der Zweite Weltkrieg hat ja viele Menschenleben gekostet. Die Menschen hatten auch im Kampf ums tägliche Überleben viel zu tun. Wie hatten sie da noch Zeit, Kraft, Geld für diesen Dom?
Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben sich immer für den Dom begeistern lassen. Aber in der Tat, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der Mitglieder doch deutlich geschrumpft. Es blieben ein paar hundert Mitglieder übrig, die dennoch bereit waren, auch ihren Beitrag zu leisten. In den ersten Jahren waren das auch 10-15% des Gesamtaufwandes der Dombauhütte. Aber in den folgenden Jahren, in den 50er, 60er Jahren, hat sich das deutlich gesteigert. Auch die Mitgliederzahl wuchs deutlich. In den Jahr 1986 zum Beispiel waren es bereits wieder 4.500 Mitglieder. Karl-Heinz Lang wurde damaliger Präsident, und das war er bis 2004, und hat es auf 9.500 Mitglieder geschafft. Und seitdem trägt der Zentraldombauverein auch Jahr für Jahr für Jahr ungefähr 60% des gesamten Aufwandes der Dombauhütte für Mensch und Material.
Also, da ist viel wieder Engagement gewachsen seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich weiß nicht, es ist, vielleicht geht es den Hörern auch so. Also vielen ist ja noch in Erinnerung, dass die Dombaulotterie wieder eine Wiederauferstehung gefeiert hat. Können Sie sich auch daran erinnern, Herr Bachner?
Ja, so als kleiner Junge im Grunde. Ich kam ja von Norddeutschland 1954 ins Rheinland, und wenn man so als kleiner Junge in Dom ging, da erinnere ich mich noch an diese weißen Häuschen, die da so standen auf der Domplatte und mit dem Rad da. Also so ganz schwach, aber so im Hinterkopf Erinnerungen, und wir haben dann natürlich auch losgekauft, das gehörte einfach dazu, und das war so doppelt. Einerseits, man unterstützt ein so großartiges Bauwerk, und zum anderen irgendwie denkt man vielleicht auch für den günstigen kleinen Preis. Das gehört ja auch dazu.
Ging Ihnen auch so, ne, Herr Distelrath, in jungen Jahren?
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als ich erstmalig in Köln war und kam auf die Domplatte, und dann standen immer diese Podeste mit den Autos, die verlost waren. Ja. Genau. Können Sie sich auch noch erinnern?
Ja.
Ja, also die Dombaulotterie war zumindest ein erinnerungswürdiger Weg, Geld einzusammeln, aber hat sich nicht bewährt. Ne?
Aber die Dombaulotterie, es gibt strenge Lotteriegesetze. Die Dombaulotterie war immer nur zugelassen für 3 Monate im Jahr. Und in diesem Zeitraum mussten denn so viel Lose wie möglich verkauft werden. Es durften 30% für die Preise eingesetzt werden und 40% für die Verwaltung, und 30% von den Erträgen mussten ausgeschüttet werden. Und das war wirtschaftlich einfach nicht mehr möglich. Denn die Mitarbeiterpreise und die Preise für die Gewinne waren zu hoch, dass diese Lotterie wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war und zum Schluss sogar beinahe einen Verlust gebracht hätte, was abgewendet werden konnte, aber so konnte die Lotterie nicht mehr weitergeführt werden. Aber anstelle von der Lotterie konnten wir die Menschen begeistern für Patenschaften, und wir haben auch das Thema Erbschaften auf unsere Fahnen geschrieben.
Herr Distelrath, Sie sprachen ja von Kriegsschäden, und es wurde auch versucht zu reparieren, immer mehr, ne? Schrittchen für Schrittchen, das braucht ja alles seine Zeit, gerade am Dom. Aber mit der berühmten Blombe, wurde ja viel diskutiert. Soll man da überhaupt etwas verändern? Warum?
Ja, das ist ein nicht ganz unumstrittenes Thema in der Denkmalpflege. Dieses Loch, was in den Nordturm eingeschlagen worden ist, ist ja dann notdürftig mit Ziegelsteinen, gestopft worden, damit der Turm nicht einstürzt. Und es war jahrelang, konnte man diese Ziegelblombe auch sehen. Und es gab dann eine Diskussion, diese Ziegelblombe zu entfernen unter Dombaumeister Wolf. Das wurde ja auch gemacht. Denkmalpflegerisch kann man es auch anders sehen. Das war ja eine Leistung der Bürger, den Dom zu retten. Aber es ist heute geschlossen worden, und es zeigt sich jetzt der Dom auch wieder komplett an dieser Seite.
Also nicht als Mahnmal, sondern als Dom. Das war dann die Entscheidung. Doch nicht nur Kriegsschäden mussten repariert werden. Bis heute gibt es ja viele Beschädigungen an dieser großen, weltberühmten Kathedrale. Das ist eine Sisyphusarbeit, und darüber sprechen wir gleich in der nächsten Stunde. Was wären wir ohne den Kölner Dom? Ohne den Zentraldombauverein gäbe es ihn nicht so als Wahrzeichen, wie wir ihn heute sehen. Als Wahrzeichen, das die Herzen aller Kölner höher schlagen lässt. Auch das Herz des Comedian Fatih Cevikoglu.
Ich Ich bin doch hier geboren, aufgewachsen. Ich kenne gar nichts anderes als den Dom. Wenn wir die ganzen Jahre früher immer der Familie im Sommer in die Ferien in die Türkei gefahren sind und dann wieder zurückgefahren sind, 3 Tage hin, 6 Wochen da, 3 Tage zurück. Und dann fuhr man so über die Brücke und sah den Dom und die Sonne und das Panorama. Das war schon, da ist das Herz gesprungen.
Sagt der Comedian Fatih Çevikoğlu. Aber damit der Kölner Dom erhalten bleibt und uns so wundervolle Heimkehrgefühle beschert, da muss er unter strenger Beobachtung stehen. Denn auch am Kölner Dom nagt der Zahn der Zeit und eine zerstörerische Umwelt. Herr Distelrath, Sie sind stellvertretender Dombaumeister. Wie erfahren Sie denn, an welcher Stelle des riesigen Doms dringend Handlungsbedarf besteht?
Es gibt natürlich verschiedene Verfahren, aber ich muss vielleicht mal voraussetzen, dass wir nicht erst handeln, wenn irgendwas passiert ist, sondern es gibt eine Planung über x Jahre. Also es gibt eine kurz- und mittelfristige Planung, die die aktuellen Baustellen betreut. Aber es gibt natürlich eine Planung, die teilweise bis 50 Jahre geht, strategisch, was uns der Dom vorgibt. Wenn Sie den Austausch des Strebewerks auf der Südseite sehen, dann sind das Zeitabläufe, die ganz, ganz langfristig geplant werden müssen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich permanent Untersuchungen. Der Dom wird abgefahren mit Hubbühnen, permanent kontrolliert, ob Steine auch abstürzen können, ob ein Gefährdungspotenzial da ist. Das können Sie ein bisschen takten, je nachdem, Sie kennen ja so ein bisschen das Schadenspotenzial, wo es jetzt auftritt und können dann die Intervalle entsprechend abschätzen. Aber es ist auch mal dringender Handlungsbedarf gegeben, das heißt Klettergurt an, Seil raus und dann wird auch mal vom Seil aus direkt begutachtet, wenn Not am Mann ist.
Also Voraussetzung für einen Dombaumeister und einigen Steinmetzen ist wahrscheinlich schwindelfrei sein, ne?
In jedem Fall. Schwindelfrei ist schon eine Grundvoraussetzung. Ich werde demnächst die erste Kletteraktion machen am Nordturm auf 100 Meter. Wir müssen die Baustelle dort oben einstellen, Gerüste umrüsten. Und da heißt es Gurt an, Helm auf. Und dann muss man schon schwindelfrei sein, wenn man von 100 Meter dann auf die Domplatte runterschaut.
Und der Herr Dompropst, der hat sich auch schon ganz hoch gewagt an den Kölner Dom.
Naja, also wie der Distelrath, der ein richtiger ausgebildeter Kletterer ist, das bin ich nicht. Ich bin das mehr auf der Hobbyebene. Aber das habe ich auch nicht von mir aus gemacht. Ich war damals vom Dommermeister eingeladen worden, weil zu Filmaufnahmen man hoch musste. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich mit. Und das möchte ich auch als so ein einmaliges Erlebnis stehen lassen. Das hat am Anfang einfach mein Herz nochmal höher schlagen lassen, weil mit dem Dom identifizieren sich ja nicht nur die Menschen, sondern seitdem ich Domfuß bin, habe ich auch nochmal eine ganz neue Beziehung zu diesem Dom.
Ja, und man sieht ganz nah auch den Stein, ne? Wenn man so von unten hochschaut, ist das so alles eine große, schöne, imponierende Fläche, aber ich sage jetzt mal so, der Teufel steckt ja auch im Detail, Herr Distelrath, oder?
Ja, wir benutzen natürlich modernste Technik zur Bestandsaufnahme, aber nichtsdestotrotz, alle Technik und alle Ergebnisse müssen ja ausgewertet werden und dazu braucht es Menschen. Und viele Sachen können Sie auch nicht nur auf Plänen oder auf Fotos erkennen, Sie müssen auch mal mit der Nase dran sein. Feinste kleine Risse, die vielleicht irgendwann zu größeren Bauschäden sich entwickeln können, können Sie eigentlich nur vor Ort direkt erkunden, indem Sie es abklopfen oder auch wirklich, wie gesagt, mit der Nase einfach mal dran sind.
Welche Einflüsse machen denn dem Dom zu schaffen?
Das sind ganz unterschiedliche Einflüsse. Wir haben ja eben schon über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Die Schäden sind wir heute immer noch am Restaurieren, gerade auf der Nordseite, die vom Krieg sehr betroffen war. Aber es sind natürlich auch die Witterungseinflüsse. Der Bahnhof steht ja direkt daneben im 19. Jahrhundert. Stellen Sie sich vor, die ganzen Dampfloks mit der ganzen Schwefelbelastung. Da hat der Dom sehr drunter gelitten. Diese Belastung hat heute natürlich abgenommen. Aber trotzdem, Witterungseinflüsse treten immer wieder auf. Und es kommt zu Steinsprengungen, Frostschäden, Wasserabläufe. Das sind die ganz normalen Sachen, die das Bauwerk verkraften muss.
Was vielleicht gar nicht so viele Menschen wissen, der Kölner Dom ist ja auch ein Biotop. Der lebt ja auch buchstäblich. Die Vögel sind ja ganz gut, es gibt ja auch Falken, hilft gegen Tauben, aber es gibt auch, sag mal, biologische Einflüsse, die auch nicht nur hilfreich sind, ne?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich meine, die Schwefelbelastung hat die Belastung von Algen und Moosen natürlich reduziert, aber dadurch, dass die Luft heute sauberer ist, wachsen natürlich auch Algen, Flechten, Moose natürlich besser. Das ist erstmal kein grundsätzliches Problem, aber natürlich, wenn es zu groß wird, kann es zu Problemen werden, weil die Wasser speichern, die Steine sind länger nass und man muss da mit Augenmaß restaurieren. Wir wollen natürlich nicht alles, was grün ist, wegnehmen, aber wenn es den Bestand gefährdet, sind wir da auch gezwungen, das zu tun.
Und wie ist es mit den Touristen, den vielen Menschen, Vandalismus, kämpfen Sie da auch dagegen?
Vandalismus im Dom, denke ich, ist kein so großes Problem. Die Leute gehen doch sehr respektvoll mit den Sachen und auch mit der Ausstattung um. Wir haben auch die Domschweizer, die da entsprechend aufpassen. Das ist aber
drumherum,
20.000
ne?
Besucher im Dom. Wir haben eine Ausstattung im Chor, mittelalterlich. Es gibt kaum einen Bau, der so eine hochwertige mittelalterliche Ausstattung hat. Und diese Besucher, die haben Staub durch die Kleidung. Wir sind jetzt, haben jetzt gerade die Chorpfeilerfiguren gereinigt und die Figuren im Langhaus. Was sich innerhalb von einigen Jahren da an Staub ansammelt, das ist immens. Und das muss auch immer und regelmäßig gepflegt werden. Nicht nur damit es sauber aussieht, sondern auch um die Ausstattung, die Kunstwerke zu schützen.
Sie stehen ja immer im Austausch, auch mit dem Zentraldombauverein, weil es ist ja die Frage, welche Prioritäten setzen wir? Wo fließen die Gelder als erstes hin? Wie setzen Sie da die Prioritäten?
Ja, wir sind ja die, die das Geld ausgeben, was der Herr Hoffmann freundlicherweise für uns einsammelt. Prioritätenbildung, das ist natürlich, wie gesagt, wir haben ja diese kurz- und mittelfristige strategische Planung und da setze ich mich mit dem Dombaumeister natürlich und mit unseren Steinmetzen, mit dem Hüttenmeister zusammen und wir aktualisieren diese Planung regelmäßig und müssen dann auch die Prioritäten setzen für die Baumaßnahmen.
Muss ja auch in den Finanztopf passen irgendwie, ne?
Wir haben ein festes Budget, das wir ungefähr einhalten können. Es gibt aber Sondermaßnahmen. Und da haben wir mit dem Zentraldombauverein wirklich einen super starken und sehr kompetenten Partner. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Also wenn wir ein Problem haben, wir können beim Herrn Hoffmann anrufen und der steht uns eigentlich immer zur Seite mit seinem Team. Und es gibt ja auch Sonderaufgaben, da kommen wir ja später noch drauf zurück, wie Patenschaften, mit denen man dann auch zusätzliche Aufgaben abdecken kann.
Also alles wird getan, um den Beschädigungen, Verwitterungserscheinungen am Kölner Dom entgegenzuwirken und das mit langfristiger Planung. Dazu braucht man natürlich auch die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung und mehr dazu gleich. Domradio, das Thema zum 175. Geburtstag des Zentraldombauvereins. Für die Steinmetz in der Kölner Dombauhütte ist die Arbeit am Kölner Dom etwas Besonderes. Das sagt auch der langjährige Mitarbeiter Markus Schröer.
Also wenn man so viele Jahre an der Kathedrale arbeitet, ist die Identifikation schon sehr hoch. Vor allen Dingen die Qualität, die man dort herstellen darf, ist einmalig. Denn nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist eine Kathedrale heutzutage weder zu bauen noch zu erhalten. Da ist nur mit Idealismus die Sache zu tragen, sowohl im Mittelalter als auch heute. Und ohne Sponsoring im Endeffekt, so wie der Zentraldombauverein federführend es heute macht, wäre er auch nicht zu erhalten.
Sagt Markus Schröer. Er war und ist viele Jahre Steinmetz an der Kölner Dombauhütte. Herr Dompropst, Sie sind ja immer wieder Gast in der Dombauhütte. Wie erleben Sie dort die Arbeitsatmosphäre?
Naja, fachlich höchst kompetent, das ist das eine. Und zwar nicht nur von einem Dombaumeister oder seinem Stellvertreter, sondern auch von jedem, der da oder jeder, sind ja auch Frauen, die da im Restaurierungsbereich arbeiten. Das zweite erlebe ich im Grunde hochmotiviert. Und das dritte, dass die einfach mit einer inneren Freude das machen, so nach dem Motto, das ist für mich eine Ehrensache, an diesem Dom im Grunde arbeiten zu dürfen. Also und zwar nicht bei dem einen oder anderen mal, sondern durch die Bank bei allen, die da arbeiten.
Ist ja auch ein Riesenbetrieb, Herr Distelrath. Ne? Es sind jetzt nicht nur irgendwie eine Handvoll Menschen, die am Dom herumklettern oder in der Werkstatt werkeln. Ne?
Das ist richtig, ja. Wir sind ungefähr 70 Mitarbeiter in der Dombauhütte aus den unterschiedlichsten Gewerken. Das größte Gewerk ist natürlich die Steinmetze und die Bildhauer, aber wir haben eigene Dachdecker. Wir haben ja ein Bleidach. Wir haben eine Gerüstbaukolonne mit immerhin 6 Mitarbeitern. Wir haben eine Glaswerkstatt mit ca. 10 Mitarbeitern und dann kommt natürlich die Verwaltung noch dazu. Dann sind wir insgesamt fast 100 Leute. Verwaltung ist nicht nur Sekretariat oder auch, wir haben ein Dombauarchiv, einen eigenen Verlag, eine Bibliothek, eine archäologische Abteilung und so kommen wir auf knapp 100 Leute.
Also mittelständisches Unternehmen, könnte man sagen, ne?
Ja, kann man so sagen, ja.
60% der Arbeitskosten trägt der Zentraldombauverein. Herr Hoffmann, wie wichtig ist Ihnen denn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team am Kölner Dom?
Ja, ich glaube, das ist die Basis und das ist ganz wichtig. Ich mache das ja jetzt schon im 13. Jahr als Präsident des Zentraldombauvereins. Und ich muss sagen, ich bin wie der Dompropst eigentlich begeistert von der Professionalität der einzelnen Mitarbeiter, egal in welchen Gewerken sie eingesetzt sind, ob das Steinrestauratore, Steinmetze, Glaswerkstatt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, alle Mitarbeiter wissen auch, dass die Bürgerinnen und Bürger hinter ihnen stehen und einen wesentlichen Teil des Gesamtaufwandes tragen. Und insofern freue ich mich auch, wenn gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Domba-Hütte auch spezielle Führungen machen, zum Beispiel über die Dächer oder die Grabung. Dort merkt man bei den einzelnen Mitarbeitern auch die Leidenschaft für den Dom und das Wissen auch über andere Gewerke hinaus. Also die Zusammenarbeit mit der Domba-Hütte und der Dombauverwaltung, aber auch mit der Dompropstei, hier ganz besonders Herrn Dompropst Bachner, ist ausgezeichnet. Also besser kann sie kaum sein.
Sie müssen ja auch vertrauen, denn zum Beispiel Personalentscheidungen liegen ja nicht mit in Ihrer Hand, ne?
Nein, die liegen definitiv nicht in meiner Hand. Aber mit der Entscheidung vom Dompropst Bachner in den letzten Jahren bin ich sehr glücklich und sehr zufrieden und finde den heutigen Dombaumeister Peter Füssenich, von hier aus gute Besserung, er ist krank, und den Stellvertreter, den Albert Distelrath, finde ich also eine fantastische Besetzung. Und die Mitarbeiter in der Hütte spüren das, glaube ich, genauso.
Mhm. Herr Dompropst, hatten Sie denn, als Sie Dompropst geworden sind, schon direkt den Zentraldombauverein auf dem Schirm?
Ja, natürlich. Also das wusste ich, das kannte ich. Ich hatte nicht so eine persönliche Beziehung zu Herrn Hoffmann, aber zum Zentralen Dombauverein natürlich. Und von da aus, das hatte sich so ergeben, aber es war auch mit geplant ein wenig. Am ersten Tag nach der Wahl bin ich direkt in sein Büro gegangen und gab es die erste Begegnung. Und ich glaube, seit dieser Begegnung ist es dann nicht nur eine fachlich gute Zusammenarbeit, sondern das gehört zum Leben auch dazu. Wir verstehen uns. Man kennt sich, man versteht sich, sagt man. Und das ist so, wenn man ein Herz schlägt in eine Richtung. Und das war praktisch damit vom ersten Tag an meiner Zeit direkt gegeben.
Ja, und diese gute Zusammenarbeit, alles im Dienste des Kölner Doms und seinem Erhalt, funktioniert eben nicht ohne Menschen, die den Zentraldombauverein auch finanziell unterstützen. Jetzt haben wir einfach mal auf der Straße nachgefragt, wie hoch ist denn die Bereitschaft dafür? Und das haben uns die Leute gesagt.
Selbstverständlich, ist so ein Kulturerbe.
Ja, der Meinung bin ich auch.
Ja, finde ich gut. Das ist einfach einmalig und sowas gibt es nie wieder.
Ja, normal schon, aber ich habe selber nicht viel. Ich bin Rentner und muss schon jede Pfennig rumdrehen, bevor ich da noch Geld weggibt.
Auf jeden Fall. Ich finde, aber sowas könnte man auch über Steuern klären, dass jeder von uns da einen kleinen Beitrag zu gibt.
Natürlich ist das wichtig. Keine Frage. Wie soll er bestehen sonst?
Also, es klingt so, als wenn jeder doch ganz gern was für den Kölner Dom geben wollte, auch Geld. Aber noch nicht alle Kölner und Domfans sind Mitglied. Und dabei gibt es ja sehr viele attraktive und auch günstige Wege, einen Beitrag für den Kölner Dom zu spenden. Und darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Domradio, das Thema. 175 Jahre ist der Zentraldombauverein jetzt jung. Über 14.000 Mitglieder zählt er in seinen Reihen, aber Präsident Hoffmann hat ein sehr ehrgeiziges Ziel. Welches Ziel, Herr Hoffmann?
Nun, das Jubiläumsjahr, 175 Jahre Zentraldombauverein, legt schon den Grundstein für die Zahl. Ich würde gerne 17.500 Mitglieder in diesem Jahr schaffen. Wir haben mittlerweile schon 14.600. Bei der Mitgliederversammlung am 19. Oktober des letzten Jahres waren es noch 13.700. Also wir sind auf dem guten Weg.
Also ab 20 Euro Jahresbeitrag kann jeder Mitglied werden. Jetzt sage ich jetzt mal so, jeder Fitnessclub nimmt mehr pro Monat. Warum sind Sie so bescheiden?
Ja, das ist ein Grundsatz, denn wir wollen so viel wie möglich Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und der Basisbetrag ist in der Tat 20 Euro pro Jahr, aber sehr, sehr viele Mitglieder, über 85%, spenden mehr als diesen Grundbetrag. Aber wir wollen diese Mitglieder nicht ausschließen, die sich hier mit Herz und Seele und Leidenschaft engagieren, aber finanziell keinen größeren Beitrag leisten können.
Ja, und wer gerne etwas tiefer in die Tasche greifen möchte und sagt, na, eine Mitgliedschaft reicht mir nicht, da haben Sie ja noch mehr im Angebot, sich zu engagieren.
Ja, zu Lebzeiten haben wir hier noch eine Patenschaft. Wir haben Patenschaften seit einigen Jahren propagiert. Die größte Patenschaft haben wir angewendet am Michael-Portal. Insgesamt 101 Patenschaften an dem Michael-Portal. Das war für Gewändefiguren, Wimperk-Figuren je 20.000 Euro. Die Archivolten-Figuren, das sind die sitzenden Figuren in den Torbögen. Wenn ich das mal so laienhaft so ausdrücke,
Dieselrad
hätte sicherlich noch einen Fachbegriff hier, die kosten 8.000 Euro. Und im Tympanon, das sind die Relieffiguren über dem Eingangstür, zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Wir haben das aufgeteilt in insgesamt 101 Patenschaften und haben dafür zusätzlich 725.000 Euro eingenommen, die wir auch zusätzlich zum Jahresbudget für die Restaurierung des Michael-Portal ausgeben konnten und auch für die Einrichtung einer Restauratorenwerkstatt.
Also diese Patenschaften sind jetzt schon alle vergeben, ne?
Die sind alle vergeben, ja,
aber
es kommen noch viele Patenschaften auf uns zu, wenn das Michael-Portal vollendet ist.
Wann wird das sein?
Das wird sein Ende 2018, Anfang 2019, schätze ich mal so in dieser Zeit.
Wir sind noch mit der Planung dran. Ich möchte mich jetzt nicht ganz festlegen, weil es eine sehr, sehr komplexe Baumaßnahme ist. Aber wir werden das schon zeitnah hinbekommen.
Und dann wird sicherlich noch ein weiteres Portal rechts und links vom Michael-Portal, Bonifatius- und Maternus-Portal sich dafür anbieten, wieder Patenschaften zu geben. Aber es gibt auch Patenschaften für zum Beispiel einen 3,50 Meter großen Engel in 100 Meter Höhe, der vom Boden aus hier durchaus zu sehen ist, der aus zwei Teilen besteht und über anderthalb Jahre neu geschlagen wird. Also so eine Patenschaft, so ein Aufwand, der sollte doch in der Größenordnung dann betrieben werden zwischen 50.000 und 75.000 Euro. Sie sehen, für jeden Geldbeutel von der Mitgliedschaft für 20 Euro bis zur Patenschaft von 75.000 Euro haben wir sehr, sehr viel zu bieten, um sich am Dom und im Dombauverein zu engagieren.
Herr Distelrath, die Paten wollen ja vielleicht auch mal sehen, was passiert denn jetzt gerade mit meinem Engel, ja, oder mit meiner Sitzfigur. Wie binden Sie die Paten mit ein? Können Sie das so in die Restaurierungsarbeiten?
Das machen wir schon. Wir machen regelmäßige Informationsveranstaltungen, wo die Paten auch eingeladen werden. Jetzt vor Weihnachten hatten wir verschiedene Veranstaltungen bei uns in der Restauratorenwerkstatt, um die Leute auch um eine Bindung zum Projekt und zur Arbeit von uns herzustellen. Das klappt sehr gut, die Leute nehmen das sehr, sehr gut an und gerade durch die Bindung hoffen wir natürlich auch weitere Förderer finden zu können. Und das ist für uns wirklich eine enorm große Unterstützung, weil sie gerade die Projekte unterstützen, um sich ein bisschen Freiräume zu schaffen, dass sie über die rein konstruktiven Arbeiten, die immer notwendig sind, auch die künstlerisch wertvollen Figuren dann doch finanziert zu bekommen, wie die Archivoltenfiguren zum Beispiel.
Ja, es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Sprechen wir gleich weiter darüber. Domradio, das Thema 175 Jahre Zentraldombauverein. Wir haben schon gehört, es gibt viele Möglichkeiten, sich für den Erhalt des Kölner Doms zu engagieren, als Mitglied beim Zentraldombauverein, als Pate. Möglich sind ja auch Erbschaften. Aber jetzt wird natürlich auch erst einmal gefeiert. Zum Jubiläum, da gibt es auch schöne Dinge zu kaufen, Herr Hoffmann, oder? Ich denke jetzt mal zum Beispiel die Dom-CD.
Die Dom-CD gibt es nicht zu kaufen, sondern das ist das Geschenk vom Zentraldomverein, das Jubiläumsgeschenk für neue Mitglieder. Genauso wie wir unser Jahrbuch den neuen Mitgliedern schicken, dieses Jahrbuch ist praktisch dem Zentraldomverein gewidmet. Die sonstigen Jahrbücher schreiben viel mehr über die Schätze des Kölner Doms und den Erhalt und die Arbeiten, die dort ausgeführt wurden.
Das heißt, ich komme an diese schöne CD mit den kölschen Liedern nur als Mitglied beim Zentraldomverein.
Als Mitglied des Zentraldomvereins. Alle bestehenden Mitglieder haben die CD bekommen und alle neuen Mitglieder werden diese CD auch bekommen. Zusätzlich bekommen die neuen Mitglieder auch eine Art Wimmelbuch, wie der Dom nach Köln kam. Das sind Zeichnungen wie in Wimmelbüchern, aber auch interessanter Text dabei. Hiermit wollen wir die Brücke schlagen zu jungen Mitgliedern, zu den Kindern, die schon im frühen Alter den Weg zum Zentraldombauverein finden sollen und den Weg, wie man den Dom erhalten kann. Denn es ist ein Generationsauftrag. Mitgliedschaft für Kinder gibt es sogar noch günstiger als die 20 Euro. Die kosten nur 15 Euro. Und wir haben schon Eltern erlebt, die ihre Kinder, Zwillinge angemeldet haben als Mitglied im Dombauverein, noch bevor sie beim Standesamt angemeldet haben.
Ja, also da ist viel Schönes zu erleben, nicht nur durch diese wundervollen Geschenke an die Mitglieder, sondern eben auch durch den Blick auf den Kölner Dom und sag, ich helfe mit. Wir haben uns mal umgehört bei Mitgliedern, warum sie gerne Mitglieder sind. Hören wir da mal rein.
Weil man doch den Dom schätzen will und liebt ihn und man freut sich, in Köln zu sein unter dem Dom, geschützt vom Dom. Und da wollen wir ihn erhalten.
Ich war Gastwirt lange Jahre, wenn ich das höre. Hoch, wenn ich in Urlaub fahre und ich kann den Dom nicht sehen, dann habe ich Heimweh. Ich sage, tust du noch was für den Dom? Ja, was dann? Ich gehe mal zu mir rein, so in den Opferstock. Ich sage, du kannst mal Mitglied werden und tust eine Spende machen, damit du auch erhalten bleibst.
Klare Ansage, ne? Also einfach nur reingehen und Klingelbeutel füllen reicht nicht. Sie sind sehr froh um Ihre Mitglieder, nicht?
Ja, wir sind stolz auf jedes einzelne Mitglied und wir verlieren jedes Jahr 5, 6, 7% aus Altersgründen. Viele Sterbeurkunden, die uns eingereicht werden, das finden wir insofern als tolles Engagement, dass sie bis zum letzten Atemzug Mitglieder bleiben. Aber wir brauchen den Schlag in Richtung von jungen Generationen, von den neuen Generationen, junge Mitglieder werben. Auch die sind überzeugt vom Erhalt des Doms.
Sie feiern.
Ja.
Karneval steht vor der Tür und da werden Sie was Besonderes erleben.
Ja, wir haben in diesem Jahr, im Jubiläumsjahr, noch einige Feiern vor uns. Die erste Feier, wir werden im Rosenmontagszug auf dem 5. Wagen vertreten sein. Und zwar zusammen in der Gruppe von Unger Uns mit dem gleichaltrigen Kölner Männergesangverein. Der Kölner Männergesangverein hat bereits in den Jahren 1842 bis 1845 engagiert gesungen für den Erhalt des Doms. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Er unterstützt uns langjährig und immer wieder. Und in diesem Jahr fahren wir zusammen auf dem Wagen bei Unger Uns. Sie werden uns erkennen können an dem schönen Logo des Zentraldombauvereins, was wir auf unseren Hüten tragen. Der Dompropst ist bei uns mit auf dem Wagen, der Dombaumeister ist mit auf dem Wagen. Also viele bekannte Sichter, auch die Oberbürgermeisterin fährt bei uns mit auf dem Wagen. Und es gibt eine 40-köpfige Fußgruppe. Das nicht genug. Am 24. Juni gibt es ein Benefizkonzert, das wir zusammen mit dem Kölner Männergesangverein in der Philharmonie haben werden. Und der Höhepunkt des Abschlusses wird am 5. November im Kölner Dom sein. Hier wird das Kapitelamt zu einem Pontifikalamt und der Kölner Männergesangverein singt und es wird die Messe von Franz von Suppé aufgeführt mit 50 Musikern. Das wird der Höhepunkt sein von unserem gemeinsamen Jubiläumsjahr.
Ja, und bis dahin gilt es, Mitglieder natürlich weiterhin zu sammeln. Da haben wir jetzt einige Anregungen schon geben können. Herr Domprobst, dieses Jubiläum findet auch noch einmal im Kölner Dom statt, noch ein bisschen früher als im November, nämlich der Zentraldombauverein.
Ja, also das ist unsere Feier.
Domwallfahrt, ne?
Die Domwallfahrt, die wir haben. Und in der Domwallfahrt gedenken wir an die Grundsteinlegung, die war erst möglich durch den ZTV. Und am 4. November ist ja das Datum 175 Jahre, dass der zweite Grundstein gelegt wurde. Und das greifen wir auf in der Domwallfahrt beim Hochamt am Schlusstag der Domwallfahrt. Wenn der Herr Kardinal dann die Eucharistie mit uns feiert, dann soll auch dieser Gedanke noch einmal aufgegriffen werden.
Also dieses Jahr, das große Jubiläumsjahr für den Kölner Zentraldombauverein mit vielen Anhängern, auch aus aller Welt, ein internationaler Dombauverein, alles für den Erhalt des Kölner Doms. Ja, und die Krönung des Jubiläumsjahres wäre natürlich, wenn Präsident Hoffmann seinen Traum erfüllt sehen könnte, dass am Ende 17.500 Menschen Mitglied im ZTV wären. Ja. Und so freuen wir uns, singen mit dem Mädchenchor. Hören wir mal kurz rein. Das ist drauf auf der CD für die Mitglieder des Zentraldombauvereins mit vielen anderen schönen kölschen Liedern. Ja, das war's. Unsere Sendung Domradio über 175 Jahre Zentraldombauverein. Ein bürgerschaftliches Engagement, das auch in Zukunft unverzichtbar bleibt, damit der Dom uns bleibt. Am Mikrofon war für Sie Birgit Schippers.